Die Debatten der Woche. Eine Kooperation mit der taz.
Jeden Mittwoch sprechen wir mit den Kollegen bei der taz über die Debatten der Woche, über das, was die Bundesrepublik und die Welt politisch beschäftigt. In dieser Woche geht's um die Polizeigewalt in den USA und in Berlin und um Sigmar Gabriels Fusionierungsversuch der Supermarktketten Tengelmann und Edeka. Und aus Berlin ist mir jetzt Johanna Roth zugeschaltet. Sie ist Redakteurin im Ressort Meinung und Diskussion bei der taz. Guten Morgen, Johanna.
Guten Morgen.
Fangen wir mal an mit der Polizeigewalt, eine Art, ja, mittlerweile muss man sagen, doppelter Genitiv, der normalerweise die Gewalt, die von Polizisten ausgeübt wird, beschreibt, seit der letzten Woche aber auch sinnbildlich zumindest für Gewalt gegen Polizisten stehen muss. In den USA wurden in Dallas 5 Polizisten von einem Scharfschützen getötet. In Berlin wurden am Wochenende bei Protesten an der Rieger Straße 123 Polizisten verletzt. Jetzt kann man natürlich alles irgendwie miteinander vergleichen. Ob das immer Sinn ergibt, ist die Frage. In den USA geht es ja um tiefer schwelende ethnische Probleme, in Deutschland um Linksextremismus und Staatsgewalt. Siehst du da trotzdem Parallelen im Diskurs?
Naja, eine Parallele ist zum einen wirklich der Diskurs, also die Debatte über Polizeigewalt und da geht es, glaube ich, doch primär um die Gewalt, die von der Polizei ausgeht, über die da massiv diskutiert wird. Das ist natürlich in beiden Fällen im Moment im Gange und eine Parallele ist natürlich auch diese Gewaltspirale, die sich da in Gang gesetzt hat, sowohl in den USA als auch in Berlin. In Berlin ist es ja so, dass es letztlich von beiden Seiten nur so eine Symbolpolitik ist. Ne? Also die Polizei, der massive Polizeieinsatz in der Rieger Straße, der ja nicht erst jetzt letzte Woche angefangen hat, sondern immer mal wieder stattgefunden hat in Bezug auf dieses ehemals besetzte Haus, es ist ja eigentlich auch gar nicht mehr besetzt, und natürlich von Seiten einiger Linksradikaler, die dieses Haus benutzen als Symbol für ihre, ja, ich weiß gar nicht, wie genau man das eigentlich nennen soll, ob das Kapitalismuskritik ist, also es ist auf jeden Fall auch nicht links, was die machen. Also da clashen quasi zwei Wunschvorstellungen, einmal von Innensenator Henkel, der sich jetzt irgendwie noch schnell vor der Wahl als Law and Order Cowboy profilieren möchte, und von Linksradikalen, die ein alternatives Wohnprojekt benutzen, um sich auch zu profilieren eben als die Kritiker der Staatsgewalt. Und dass es total nach hinten losgegangen ist, ist, glaube ich, spätestens jetzt allen klar.
Der Innensenator Berlins Frank Henkel hat die Forderung nach Gesprächen mit den Hausbesetzern abgelehnt, mit der Begründung, dass man mit rechtsextremen Besetzern auch nicht diskutieren würde. Damit wird, wie ja öfter in Deutschland, linksextreme und rechtsextreme Gewalt gleichgesetzt. Wie steht denn da die taz zu dieser Behauptung?
Ich kann jetzt nicht für die taz sprechen. Also ein Merkmal der taz, dass wir viele unterschiedliche Meinungen da vereinen und auch immer wieder ins Blatt bringen. Das ist ja so ein erklärtes Ziel von uns. Ich finde diese Weigerung jetzt auch zum Beispiel vom regierenden Bürgermeister Müller, da keine Gespräche zu führen, falsch, weil es geht ja nicht darum, mit diesen Leuten zu reden, die jetzt unter anderem im Internet schreiben, sie hätten sich auch gerne Heckenschürzen gewünscht für die Polizisten, sondern es geht darum, mit den Bewohnern und den Anwohnern, nämlich den Leuten, die das jetzt am meisten betrifft, Gespräche zu führen, die wünschen sich das ja auch, und das dann so über einen Kamm zu scheren mit rechtsextremer Gewalt, finde ich schon eine krasse Nummer von Henkel. Und deswegen, also wenn Müller da jetzt die Gespräche verweigert, also dass Henkel das tut, wundert mich nicht, dass Müller das jetzt auch tut, nachdem er es zunächst angeboten hat und jetzt sagt, die Demo ist so eskaliert, damit ist das Recht auf Gespräche quasi verwirkt. Da stellt er sich letztlich auch auf eine Stufe mit Henkels Politik. Das finde ich falsch. Also man sollte auf jeden Fall versuchen, Gespräche zu führen. Die Bewohner der Rieger 94 wollen das ja, glaube ich, nicht, zumindest nicht mit Henkel an einem Tisch. Das ist natürlich auch so ein Problem. Aber grundsätzlich muss es da Gespräche geben, weil anders wird das auch gar nicht zu lösen sein. Anders wird sich diese Gewalt immer weiter hochschrauben.
Die Polizei steht ja natürlich für die Gewalt des Staates gegenüber dem Bürger, aber auch für den Schutz des Bürgers durch den Staat. Aber es scheint ja so zur Zeit, dass wir die Polizei eher als Täter als Helfer sehen. Was kann es denn da für vielleicht auch übergreifende Lösungsansätze sowohl in den USA als auch in Deutschland geben, um dieses Image wieder besser zu machen?
Letztlich Dialog. Also man kriegt es ja aus den USA immer aus sozialen Medien jetzt mit, so einzelne Begegnungen von Polizisten und Bürgern, wo dann miteinander gesprochen wird, wo beide sich irgendwie austauschen, wo die Polizisten sagen, oh Mann, wir sind es so leid, irgendwie immer die die Arschlöcher quasi zu sein und die Bürger dann eben sagen, ja, tut uns leid und so. Also es ist letztlich helfen dann nur Gespräche und hier ist es ja auch so, also in Berlin ist das jetzt nicht so der Fall, aber die Polizei ist in vielen Bundesländern in Deutschland chronisch überlastet ich denke, was in den Köpfen auch stattfinden muss, ist die Erkenntnis, dass Polizisten nicht autonom irgendwie handeln. Ja, also sie sind ja letztlich sind es eben Staatsdiener, die politische Befehle auch ausführen. Also wenn jetzt Henkel eben da so eine große Mannschaft in die Riga schickt, dann kann man nicht davon ausgehen, dass den Polizisten das irgendwie Spaß macht. Das sind auch Menschen, die haben auch Angst, die wollen auch niemanden unnötig verletzen. Natürlich gibt es immer wieder Einzelfälle, weil es eben alles Menschen sind, wo das dann anders läuft. Aber ich denke, die Menschen müssen schon verstehen, dass es für die Polizisten kein Spaß an der Freude ist, was die da machen. Mhm. Also das ist als Polizist, ich möchte kein Polizist sein. Also das ist, wird auch immer schlimmer. Und gerade was linke und rechte Gewalt angeht, mir hat mal ein Polizist gesagt, rechte Gewalt ihnen gegenüber war immer schlimmer, weil die immer quasi auf die Personen gezielt haben und Linksradikale oder Linksextreme oft quasi eher die Institutionen angegriffen haben, ne? Also Steine in die EZB schmeißen oder so. Und er hat gesagt, das hat sich so ein bisschen gewandelt, das haben wir jetzt ja auch am Wochenende gesehen, 123 waren es, glaube ich, verletzte Polizisten. Da ging es schon wirklich, also die wollten die auch treffen, ne? Sowas passiert nicht nebenbei. Und eben diese, was auf diesem linksextremen Blog da veröffentlicht wurde, wir hätten uns Heckenschützen gewünscht gegen die Schweine, das ist schon eine neue Qualität in der Rhetorik auch gegenüber der Polizei. Und das ist im Übrigen ganz bemerkenswert, diese Sache, finde ich auch, weil das ja so eine, eigentlich eine rechte Strategie ist, ne? Also Leute als Schweine konstant zu bezeichnen, also zu entmenschlichen quasi, zum Tier zu machen und dann eben Heckenschützen fordern, das ist ja eine urrechte Rhetorik eigentlich. Und da ist es schon ganz bezeichnend, je extremer das wird, desto mehr bewegt es sich vom angeblich Linken dann eben weg.
Kommen wir zum nächsten Thema. Der SPD-Vorsitzende und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hatte im März per Ministererlaubnis den Kauf der Supermarktkette Kaisers Tengelmann durch Edeka erlaubt. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat ihm jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht und diese Fusion verhindert. Wenn wir noch mal kurz zurückgehen, warum wollte Gabriel diesen Kauf durchdrücken und wieso darf er das überhaupt formal als Wirtschaftsminister?
Er wollte das durchdrücken, weil er arbeitet, also mit dem Argument ja auch, Arbeitsplätze zu sichern. Also die Zerschlagung von Kaisers Tengelmann, da war eben klar, das ist defizitär, der Eigentümer möchte das loswerden, da wären auf jeden Fall Arbeitsplätze weggefallen und Gabriel hat sich eben, ist dann da sozusagen eingeschritten mit einer Ministererlaubnis, die ja eigentlich schon, also das ist jetzt nichts Illegales oder so, wollte eben das verhindern und das wurde ja jetzt kassiert. Also eben sein größtes Argument, das Gemeinwohl, also Arbeitsplätze seien, der Erhalt von Arbeitsplätzen sei ja auch Gemeinwohl, das haben die Richter also ziemlich abgewatscht und also allein schon dieser Begriff Befangenheit, ja, ihm wurde jetzt Befangenheit unterstellt vom Gericht, das ist schon eine ziemliche Blamage für ihn auch, weil dieser Ausdruck in Bezug auf einen Minister und Vizekanzler, ne, das ist was sonst irgendwie vor Gericht verwendet wird, das ist schon ziemlich bezeichnend. Und überhaupt diese ganze Sache ist aber eigentlich symbolisch für Gabriels Politikstil. Der meint es so immer gut, der führt dann gerne so Hinterzimmergespräche, um eben Arbeitsplätze zum Beispiel zu retten oder eben dieses dem Gemeinwohl zu dienen, aber wie das manchmal so ist, das Gegenteil von gut ist gut gemeint und da ging das jetzt fürchterlich schief und eine kleine Schwäche von Gabriel ist eben auch, dass er sich dann gerne den Gewerkschaften so ein bisschen andient, die hatten das ja jetzt auch gefordert, diese Fusion, um eben Arbeitsplätze zu retten. Die Frage ist nur, ob das wirklich funktionieren würde, ne? Also das kommt ja nicht von ungefähr, dass da Arbeitsplätze wegfallen würden. Das ist ja nicht, weil der Eigentümer das irgendwie gerne hätte. Die Frage ist, wo die dann wegfallen, wenn sie jetzt nicht bei Kaisers und Tengelmann wegfallen. Also es kann natürlich sein, dass wenn Edeka jetzt Kaisers Tengelmann übernehme oder übernommen hätte, dass sie dann auf der anderen Seite bei Edeka wegfallen. Das ist natürlich eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Ne? Also da hat er sich so ein bisschen verrannt und das Gericht hat es jetzt ziemlich hart kassiert. Es hat ihm aber sehr deutlich gezeigt, wo seine Grenzen letztlich sind. Als Minister, der gerne mal sozusagen in Eigenregie die Dinge regelt.
Ist das jetzt nur
nicht illegal, aber halt kann nach hinten losgehen.
Ist das denn jetzt nur ein kleineres Malheur für den Bundeswirtschaftsminister oder doch schon ein größerer politischer Fauxpas?
Es ist ein Malheur in einer Reihe größerer Malheure. Also Gabriel hat es ja nicht leicht gehabt die letzten Jahre und das hat sich so ein bisschen gesteigert. Also zuletzt dieser ziemlich schiefgegangene Dialog mit dieser Putzfrau, den er da öffentlich geführt hat, die ihm sehr deutlich gezeigt hat, wie weit er eigentlich weg ist von seinen potenziellen Wählern auch. Wie gesagt, also ich glaube, dass Gabriel da sich sehr engagiert bewegt und versucht eigentlich gute Dinge zu bewegen. Es geht halt einfach nur oft nach hinten los, weil er dann immer so auch relativ impulsive Entscheidungen trifft. Ne? Also so eine Ministererlaubnis kommt bei vielen Wählern dann natürlich so an, okay, der setzt sich da über gewisse Verfahrensregeln hinweg. Darf der das eigentlich? Und da ist der gerade immer sehr schmal zu so einer gewissen Politikverdrossenheit dann auch. Ne? Und gerade wenn das jetzt dann wieder kassiert wird, wenn er öffentlich abgewatscht wird dafür, das steigert das Vertrauen der Menschen in ihren Vizekanzler auch nicht unbedingt in so ein Ermessliche. Also das ist, dürfte ihm schon einen ordentlichen Dämpfer verpassen, ja. Und vor den Wahlen jetzt ist das auch nicht unbedingt schön.
Die geplante Fusion von Tengelmann und Edeka, die nicht rechtens ist und die Polizeigewalt in Deutschland und in den USA. Das waren unsere Debatten der Woche. Ich habe sie mit Johanna Roth von der Taz besprochen. Sie ist Redakteurin im Ressort Meinung und Diskussion. Dank dir, Johanna.
Danke dir, Christian.
Die Debatten der Woche. Eine Kooperation mit der Taz.